Deutschlandfunk Interview.
Es ist ein Verfahren, bei dem das Urteil vorher eigentlich schon so gut wie feststeht, das Impeachment gegen US-Präsident Donald Trump. Die Demokraten mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus haben das Verfahren eröffnet. Die Republikaner mit ihrer Mehrheit im Senat sind gerade dabei, es zu beenden. Möglichst schnell, wenn es nach Trump geht. Für eine Amtsenthebung bräuchte es hier ohnehin eine Zweidrittelmehrheit. Dennoch, das Impeachment-Verfahren wurde heute fortgesetzt. Und jetzt live am Telefon begrüße ich Constanze Stelzenmüller, Publizistin und Expertin für transatlantische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Denkfabrik Brookings Institution in Washington. Dort erreichen wir Sie, Ortszeit 17.24 Uhr. Da kann man, glaube ich, schon sagen, guten Abend, Frau Stelzenmüller.
Guten Abend nach Deutschland, Herr Brinkmann.
Ja, gucken wir auf den heutigen Tag. Da sind die Verteidiger von Trump zu Wort gekommen und dann gucken wir auf das Verfahren. Es gibt Aussagen der früheren US-Diplomaten Jovanovic und Sondland, die Trump belasten. Der Geschäftsmann Lev Parnas soll in der Ukraine darauf hingewirkt haben, dass anlasslos gegen Joe Biden und seinen Sohn ermittelt wird. Und jetzt scheinen auch Auszüge aus John Boltons Buch das zu bestätigen. Trotzdem stehen die Republikaner fest an der Seite von Trump. Wozu braucht er überhaupt Anwälte?
Das ist, glaube ich, nicht ganz so klar. Also es ist schon richtig, dass die Anwälte heute diese neuesten Enthüllungen, das Band von Lev Parnas, von dem Abendessen mit Trump, bei dem diese angeblich gesagt haben soll, die amerikanische Botschafterin in Kiew müsse entfernt werden, get her out. Und die noch viel dramatischeren Enthüllungen aus dem Buch von John Bolton, die haben die Anwälte von Trump heute den gesamten Tag geflissentlich ignoriert. Ich habe mir das jetzt mehrere Stunden lang angehört. Es ist alles nicht vorgekommen. Sie haben sich auf Prozessfragen konzentriert, auf die Ukraine, auf die beiden Vater und Sohn und auf die Behauptung, dass der Präsident um seine Wahl betrogen werden sollte. Aber um diese Themen haben sie einen großen Bogen gemacht. Daraus kann man im Umkehrschluss schließen. Das macht ihnen ein bisschen Angst.
Das heißt, Sie würden sagen, so wie der oberste Ankläger der Demokraten, Adam Schiff, diese Auszüge könnten alles ändern. Das hat er heute gesagt. So sehen Sie es auch?
Also die Frage ist, in welcher Welt Sie leben. Und davon, von dieser Frage hängt die Antwort ab.
Also wie viel Wahrheit und wie viel Wunsch ist bei Adam Schiff dabei, frage ich so.
Also ich in einer früheren Zeit, auch in der Zeit, in der der Chefankläger von Clinton, der heute auch aufgetreten ist, Ken Starr, hätte das mit Sicherheit gereicht, um den Senat dazu zu bewegen oder den Vorsitzenden dieses Verfahrens, den obersten Richter des Supreme Courts, die Vorladung weiterer Zeugen zu beschließen. Man muss jetzt vermuten, dass die meisten Republikaner einfach bei ihrer Darstellung der Wahrheit bleiben und sagen, das ist irrelevant, uns interessiert das nicht mehr, wir haben unsere Meinung schon festgelegt.
Aber ich habe eben schon ein bisschen bei Ihnen durchklingen hören, Sie könnten sich auch vorstellen, dass diese Phalanx der Republikaner nicht so hält.
Genau, es gibt ein paar Andeutungen von Republikanern, dazu gehören insbesondere der republikanische Senator von Utah, Mitt Romney, und die Senatorin von Maine, Susan Collins, die gesagt haben sollen, sie könnten sich eine Zeugenladung vorstellen. Das prozedurale Problem ist hier, dass, weil die Demokraten in der Minderheit sind im Senat, mit 47 Stimmen bräuchten sie insgesamt 4, falls eine einfache Mehrheit im Senat ausreichen würde. Diese Frage ist allerdings umstritten. Es gibt auch Rechtsmeinungen, wonach eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist oder dieses Fehlen einer Mehrheit ersetzt werden könnte durch eine Entscheidung des Vorsitzenden Richters John Roberts, Subpoenas, also Vorladung unter Zwangsandrohung, zuzulassen.
Und wie schätzen Sie dann die Verteidigungsstrategie ein, die Sie eben angesprochen haben, also erstmal ignorieren, gar nicht drauf eingehen?
Die wird dann etwas schwieriger. Also die New York Times berichtet heute auch, dass heute den ganzen Morgen lang zornige republikanische Senatoren ihre Büros haben anrufen lassen im Weißen Haus und sie haben gefragt haben, warum haben wir über dieses Buchmanuskript nichts gewusst. Das liegt angeblich seit Monaten im Weißen Haus und wird durchgelesen. In einer Stadt, in der andauernd alles geleakt wird, ist es schon erstaunlich, dass diese Anschuldigungen, die ja sehr stark sind, erst jetzt ans Tageslicht kommen.
möglicherweise eben also eine neue Entwicklung durch den möglichen Zeugen John Bolton. Das werden wir sehen in den kommenden Tagen. Frau Stelzenmüller, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema blicken, denn der Präsident hat heute angekündigt, einen Friedensplan für den Nahen Osten vorzulegen, morgen Mittag Ortszeit. Ja, was ist von dieser Lösung zu halten? Ist das Ablenkung in diesem Impeachment-Verfahren?
Also ich mag auch nicht über die Motivlage des Präsidenten und seiner Berater spekulieren. Aber ich glaube, die meisten Nahostexperten in Washington und auch in Israel nehmen diesen Plan nicht sonderlich ernst.
Aber es gab immerhin Lob von Netanyahu als auch von seinem innenpolitischen Gegner Benny Gantz.
Ja klar, aber das Netanyahu will gerne der Premierminister von Israel bleiben. Gantz würde es gerne mal werden. Ich glaube, das muss man als politisch motiviert verstehen. Aber es gibt genügend Außen- und Sicherheitspolitik-Experten in Israel, die sagen, das kann nichts werden, weil die Palästinenser an diesem Plan überhaupt nicht beteiligt worden sind. Und dadurch ist das ein oktroyierter Plan, den sie nicht akzeptieren werden und der auch im Ausland keine Legitimität genießen wird.
Für
also
die Palästinenser,
da brauchen sie in Israel nicht weit gehen für diese Meinung.
Auf den Inhalt zu gucken, für die Palästinenser gibt es ein paar Knackpunkte, die da stehen. Jerusalem soll Hauptstadt werden, ein Großteil zu Israel gehören. Es geht um die Anerkennung der Siedlungen im Westjordanland und die Zwei-Staaten-Lösung wird nicht länger angestrebt. Was sind da aus Ihrer Sicht die größten Knackpunkte?
Genau, das sind alles große Knackpunkte. Ich glaube, Jerusalem ist für die Palästinenser wichtig, aber auch die Tatsache, dass sie einen Teil ihres Territoriums verlieren. Wobei, notabene, es hat schon seit Jahren Diskussionen gegeben unter moderaten Palästinensern und Israelis, auch solchen mit einem Sicherheitshintergrund, über einen Tausch von Territorium. Das ist, glaube ich, wäre verhandelbar unter anderen Umständen, insbesondere mit einer US-Regierung, die tatsächlich als Mittler auftritt und nicht sozusagen zwei israelische Politiker nach Washington einlädt und dann einen Plan verkündigt, an dem die andere Seite nicht beteiligt worden ist. Ich glaube, mit anderen Worten, durch dieses Vorgehen können selbst vernünftige Aspekte eines solchen Planes unterminiert werden. Und wenn man das im Kontext sieht, der allgemeinen Engagement und Kriegsmüdigkeit der amerikanischen Bevölkerung, dann ist das zunächst mal eine schlechte Nachricht, nicht nur für die Palästinenser, sondern auch für moderate Israelis, die sich ein anderes Vorgehen wünschen und für die Region als solche. Man darf nicht vergessen, das im größeren Kontext zu sehen.